Ihr ließt euch zu den stummen Götzen führen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Notwendigkeit einer Sache wird am besten durch deren Mangel erkannt. Wir kennen das aus der eigenen menschlichen Erfahrung. Wie oft wir etwas oder jemand erst schätzen, wenn wir es nicht mehr haben. Bevor der heilige Völkerapostel und der große Pädagoge Jesu Christi, der heilige Paulus, den Korinthern in seiner Epistel von der Zuteilung der Gnaden spricht, erinnert er sie an den erlittenen Schaden vor dem Empfang der Gnade, als sie noch als Heiden lebten, und schließt dann auf die Notwendigkeit der Gnade. Wer kann die Gottesnähe besser schätzen und lieben als jener, der die Gottferne in all ihrer Schrecklichkeit erfahren hat? Deswegen ist es nicht grundlos, dass die Konvertiten, ob sie jetzt aus dem Protestantismus kommen oder sich vom Heiligen bekehren, im Allgemeinen auch wirklich die Allerfrechsten sind, weil sie genau wissen, was sie vorher nicht hatten und jetzt gefunden haben. Es macht Sinn, dass der heilige Paulus, nachdem er diese Epistel von den Sakramenten der Taufe, der Ehe und der heiligsten Eucharistie gehandelt hatte, auch auf die in den Sakramenten bezeichnete Wirklichkeit zu sprechen kommt. Das wird gerne heute oft vergessen. Es wird betont, dass das Sakrament ein Symbol ist, als ob es nur ein Symbol wäre. Ein wirkungsloses, vielleicht auch ein menschliches. Das ist es aber nicht, sondern es ist ein heiliges Zeichen, heilig deswegen, weil es heiligt. Das heißt, weil es Gnade verursacht. Wenn man sich das Sakrament als eine Verlängerung der menschlichen Natur Jesu Christi vorstellen muss, das ist die Realität des Sakramentes, das ist die Würde des Sakramentes. Und genauso wie durch die Berührung der menschlichen Natur Jesu Christi Gnaden geflossen sind, natürliche Gnaden der Heilung, nicht alle möglichen Wunder, die wir im Heiligen Evangelium bewundern dürfen, aber noch viel wichtiger, die Gnaden, wo die Seelen geheilt und gerettet wurden. Und diese Aufgabe erfüllen die heiligen Sakramente. Und sie haben diese Kraft durch die göttliche Einsetzung, weil Christus die Sakramente eingesetzt hat, nicht die Kirche. Die Kirche hat die Sakramentalien eingesetzt. Christus hat die Sakramente, die sieben heiligen Sakramente, eingesetzt. Und aufgrund seines allmächtigen Willens, deswegen können die Sakramente das bewirken, was sie bezeichnen. Wir haben das sichtbare Zeichen und dieses sichtbare Zeichen deutet hin und bewirkt die unsichtbare, übernatürliche, göttliche Gnade. Ein einfaches Beispiel, die heilige Taufe. Was ist das Zeichen? Das Zeichen ist das Ausgießen des Wassers verbunden mit den Worten: Ich wasche dich oder ich taufe dich im Namen des Vaters. Es wird eine physische Reinigung angedeutet, denn das Wasser muss, wie bei uns üblich, fließen, und zwar über die Stirne. Aber was bewirkt wird, das ist die geistliche Reinigung, die geistliche Wiedergeburt. Also das Zeichen und die Realität der Gnade befindet sich in den Sakramenten. Aber die nicht enthaltene, bezeichnete Wirklichkeit der Sakramente, das ist die Herrlichkeit unserer Auferstehung eines Tages, wovon der Apostel gegen Ende dieser Epistel handelt, und zwar mit gutem Grund. Deswegen, weil das Gnadenleben der Seele des Gerechten sich zum Glorienleben des Himmels entfalten wird. Und auch die Verherrlichung des Leibes, wie wir diese Veränderung auch an Christus feststellen durften, nach seiner Auferstehung, das ist ein Überfließen der Glorie der Seele in den auferstandenen und nun verherrlichten Leib des Gerechten. Und das passiert natürlich bei der Wiederkunft, beim jüngsten Gericht. Diese Gnade hat aus den Korinthern neue Menschen gemacht. Warum? Weil sie durch die Taufgnade mit Christus begraben und auferstanden sind. Weil sie Christus angezogen haben durch die christlichen Tugenden, die sie praktizieren. Und darum können sie jetzt dem wahren, dem lebendigen Gott dienen. Wie mussten sich doch diese einstmaligen Heiden und jetzt Christen, und wir müssen auch wir zu Christus Bekehrten uns wundern über die Dummheit der Gottlosigkeit und der Sünde. Von dieser Dummheit haben wir uns und vielleicht einige von uns lassen wir uns noch im gegenwärtigen Moment gefangen halten. Wirklich buchstäblich dumm, nicht wie eine Gans, sondern wie ein Schaf, haben wir uns auf Abwege führen lassen, wie der heilige Paulus sagt, zu den stummen Götzen führen lassen. Liebe Gläubige, wie viele Menschen rühmen sich der Schande der Religionslosigkeit. Und vor allem deswegen ist es doch bedauerlich, weil es ja sowas gar nicht gibt. Es gibt überhaupt keine Religionslosigkeit. Man läuft entweder dem Lebendigen, dem Wahren, dem dreifaltigen Gott nach, oder man erfindet und macht sich selbst eine Religion. Die von den Dämonen und von den Menschen erfundenen Götzen, sie sind stumm, sie sind tot und sie bringen den Tod. Und darum hat mit Recht der heilige Papst Johannes Paul II. Das eine Kultur des Todes genannt. Und da werden buchstäblich Kinder geopfert. Nicht mal denken an die Abtreibung. Nicht mal schüttel den Kopf über die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Aber das geschieht legal vor den Augen anderer. Und das sind auch keine Menschen, die weglaufen oder flüchten könnten oder sich verteidigen könnten, sondern es ist der Mensch in seiner reinsten und hilflosesten Form im Leib seiner Mutter. Also der moderne Götzendienst, und das ist nur ein Beispiel, das klassische Beispiel natürlich, das traurige Beispiel, aber es gibt so viele, nicht? So viel Tod, dass die modernen Götzen den Menschen bringen. Während Gott den, der sein Leben auf ihn ausrichtet, frei macht und an seiner eigenen Lebensfülle und Freude teilnehmen lässt, blenden, binden und versklaven die stummen Götzen. Wer sich vom sich offenbarenden Gott nicht belehren und leiten lassen will, der kann dem Selbstbetrug und der dämonischen Irreführung nicht entgehen. Wenn uns nicht der durch Selbstverleugnung, Gehorsam und Vertrauen den ganzen Menschen einfordernde gute Hirte führt, Jesus Christus, dann sind wir blind und lassen uns von Blinden führen, nämlich von den eigenen blinden Lasterdämonen. Und diese Leidenschaften, die fordern auch wirklich buchstäblich ein Menschenopfer. Nicht wie die wirklichen Dämonen der Lüfte, die Menschenopfer über die Jahrhunderte gefordert haben und immer noch fordern. Nicht eben auch unsere Götzen, die in der modernen Zeit haben, ihr Menschenopfer. Jedenfalls, dieses Menschenopfer, das besteht im Verzicht auf die Erkenntnis der heilbringenden Wahrheit, im Verzicht auf die Liebe des Allerhöchsten, des alleine beseligenden Gutes, Jesus Christus. Und so kommt das Sündenleben wirklich einer freiwilligen, wie schmerzhaften innerlichen Selbstverstümmelung gleich. Was braucht der Sünder die falschen Propheten draußen? Er braucht sie nicht, um sich jetzt und ewig unglücklich zu machen. Wenn er doch falsche Propheten hat, die sich im eigenen Herzen erheben. Diese deklarieren seine Gottgleichheit und versprechen ihm ein Paradies auf Erden, um ihn desto sicherer in die Tiefe hinabzureißen, je mehr er sich in seinem Stolz und in seinem Wahn über alle und über alles erhoben hat. Der heilige Paulus hat nur das eine zusammen, er sagt, das Ende von all dem ist der Tod. Und der heilige Augustinus würde sagen, wenn das jetzt ein gutes Leben wäre, was es natürlich nicht ist, aber ein gutes Leben, das nicht immer dauert, ist kein gutes Leben. Also wenn jetzt das Leben der Sinne, dieses rein menschliche Dasein, worin sich buchstäblich so viele Menschen das höchste aller Gefühle vorstellen, dieses Leben geht zu Ende, es geht sehr schnell zu Ende. Die Jugend vergeht sehr schnell, die Gesundheit, die Schönheit, da braucht es nicht viel, um das dahin zu raffen, und der Ende von alledem ist der Tod. Der Tod ist nicht das Ende des lieben Gottes, der Tod ist nicht das Ende meiner Seele. Und wie der heilige Johannes in der Apokalypse sagt, werden wir von Gott uns nachfolgen ins Gericht. Dieses betäubende, lebende Gift der alten Schlange, der Stolz, der wird den Menschen von Kind auf eingeimpft. Man gewöhnt sie daran, ohne echte, das heißt übernatürliche, christliche, himmlische Freude zu leben. Die Menschen wissen überhaupt nicht mehr, was Freude heißt. Und wie ihr geistlicher Vater, die alte Schlange, so ernähren sie sich, wie es in Genesis steht, vom Erdenstaub. Nicht? Das war ja das Urteil des lieben Gottes. Natürlich ist es auch bildhaft zu verstehen, nicht, dass die Schlange den Dreck der Erde zu fressen hatte. Und mit so viel Staub geben sich so viele Menschen zufrieden. Mit dem Staub des Geschaffenen, des Vergänglichen, des sinnlichen Genusses, des materiellen Besitzes. Und man gönnt ihnen sonst nichts, diesen armen Menschen, als den Wahn der Freiheit. Die Menschen wissen überhaupt nicht mehr, was Freiheit bedeutet. Den Wahn des Fortschritts, des Wissens, der Wissenschaft, aber nicht einmal mehr den Wahn der Bildung und der Kultur. Diese Zeit ist vorbei. Der stumme Götze des Zeitgeistes, welcher den christlichen Glauben und das christliche Leben veracht, verwirft und verspottet, stellt auch für den treuen Christen eine wirkliche Bedrohung dar. Der Höllenhund hat, wie wir heute sehen können, in unserer Zeit eine sehr lange Kette und er freut sich durch göttliche Zulassung größerer Freiheit denn je. Die christlichen Tugenden, die Sakramentalien, die Sakramente, die heilige Messe, die werden allenthalben vernachlässigt. Und so muss es uns nicht wundern, dass das Dämonische auf dem Vormarsch ist. Denn was sonst als Christi Gnade, Verdienste, Kreuz und Person sollte den Dämon denn aufhalten können? Es ist niemand stärker als der Dämon, außer Jesus Christus. Und weil er der Stärkere ist, wenn man ihn lässt, kann er Satan entwaffnen. Der Dämon weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist. Er weiß, dass das Ende naht. Wie nah das Ende ist, wissen wir nicht. Wir sind in der Endzeit, seitdem Christus in die Welt gekommen ist, übrigens. Auf alle Fälle weiß er, dass bald Schluss ist, dass bald die Zahl der Auserwählten vollkommen ist, dass bald, wer weiß wann, die letzten Engelsthrone besetzt sind und dass dann Christus kommen wird. Zu richten die Leben und die Toten. Und dass dann seine Niederlage definitiv sein wird. Und darum stellt er aggressiver und listiger und verführerischer auch den Kindern des Lichtes nach. Wenn irgendein Feind droht, sagt der heilige Thomas von Aquin, sofern er schwach, dumm oder ähnliches ist, muss man nicht besonders vorsichtig sein oder sich fürchten. Wenn er aber mächtig, boshaft und heimtückisch ist, dann ist er zu fürchten. Diese drei Qualitäten finden sich im Teufel. Mächtig, boshaft und heimtückisch. Wer nicht verführt werden will, liebe Christen, der muss diese Gefahr klar erkennen und den göttlichen Schutz suchen. Und so wollen wir den lieben Gott preisen, ob seiner heiligen Gnade, die seit unserer heiligen Taufe nicht aufgehört hat, uns zu beleben, zu befreien und uns an das Herz Gottes zu ziehen. Und man möchte sagen, in das Herz Gottes zu ziehen. Empfehlen wir uns, empfehlen wir die tief verwundeten armen Sünderseelen, der heiligen Schlangenzertreterin, der Vernichterin aller Irrlehrer, der Mutter der Kirche, der allerseligsten Jungfrau. Und rufen wir zu ihrem göttlichen Sohn vertrauensvoll und stetig, der zur Rettung der verirrten Menschheit all sein kostbarstes Blut vergossen hatte. Rufen wir, wie wir es heute getan haben, im Graduale, wie wir es täglich tun, in der Komplett, behüte mich wie deinen Augapfel, unter dem Schatten deiner Flügel, beschirme mich, o Herr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Liebe ich dein Gott.